Meine Hoffnung wäre, dass Theodor Corenzi sich im Laufe des Festspielsommers äußern wird. Das ist nämlich, er hat bis jetzt geschwiegen in den letzten Monaten. Nicht nur zu seiner Haltung zum Ukraine-Krieg, sondern auch zu den Sponsortätigkeiten russischer Sponsoren für sein Orchester. Und es wäre uns allen sicher geholfen, wenn er dieses Schweigen brechen würde und man dann einfach mal den Klartext auch auf dem Tisch hätte.
Wie politisch sind die Salzburger Festspiele in diesem Sommer? Was können wir von der neuen Festspielpräsidentin erwarten? Und wie schwierig ist es für den journalistischen Nachwuchs, im Kulturressort Fuß zu fassen? Darüber spreche ich in dieser Folge mit SN-Kulturredakteur Florian Oberhummer.
Hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter den Schlagzeilen. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meinem Kollegen Marian Smetana geben wir in diesem Podcast Einblicke in den Redaktionsalltag der Salzburger Nachrichten. Das Tagesgeschäft und die Produktion der aktuellen Ausgabe sind noch in vollem Gang. Ich bitte etwaige Geräusche im Hintergrund daher zu entschuldigen. Heute darf ich den Kulturredakteur und Musik- und Opernexperten Florian Oberhummer begrüßen. Er schreibt seit 2014 für die Salzburger Nachrichten. Hallo Flo, schön, dass du da bist.
Hallo Simona, danke für die Einladung.
Ja, also für andere ist ja derzeit Urlaubszeit, für euch aber ist es die stressigste Phase im Jahr, denn seit Montag, 18. Juli, haben die Salzburger Festspiele 2022 begonnen, und zwar mit der Premiere des Jedermann, dieses Jahr mit Wetterglück sogar wieder mal auf dem Domplatz. Ja, und seither sind täglich mehrere Aufführungen, Lesungen, Konzerte, Gespräche, und zwar bis Ende August sind 174 Veranstaltungen geplant. Ja, und du sowie deine Kollegen aus der Kulturredaktion, ich nenne sie jetzt auch namentlich, die Ressortleiterin Hedwig Heimberger, Clemens Panagel, Bernhard Flier und auch derzeit die Praktikantin Hilde Meyer, aber auch viele freie Redakteurinnen und Redakteure, da werdet ihr alle gemeinsam eigentlich einen Großteil oder nahezu alle diese Veranstaltungen auch für uns quasi von dort berichten. Hand aufs Herz, Flo, überwiegen Stress, Anspannung und Zeitdruck, wenn du an diese nächsten Wochen denkst? Oder gibt es auch sowas wie Vorfreude? Und wenn ja, worauf?
Ja, das ist natürlich zu Beginn schon eine sehr, sehr unangenehme Frage, wenn ich das so sagen darf, weil wie in jedem anderen Ressort natürlich die Leidenschaft und die Kompetenz für das jeweilige Fach natürlich auch mit Arbeit und mit Stress und einfach mit dem Beruf sozusagen zusammenhängen, Berufung und Beruf. Und das ist in der Kultur natürlich ganz besonders so, weil wo andere Leute hingehen, um die Freizeit zu verbringen. Es gibt ja auch sehr viele Leute, die nach Salzburg auf Urlaub fahren aus aller Welt, um eben Opernvorstellungen, Theatervorstellungen, Konzerte und Lesungen zu besuchen und die Festspiele eben als Urlaubsziel wählen. Also das ist natürlich in der Hinsicht schon immer ein sehr zweischneidiges Schwert, aber grundsätzlich überwiegt immer die Vorfreude, weil in Salzburg einfach da für 6,5 Wochen so viel kulturelles Geschehen möglich ist und sich so viel ereignet, dass man eigentlich froh sein muss, dass man als Salzburger eben nicht im Sommer andere Festspieldestinationen ansteuern muss, sondern vor der Haustür mehr oder weniger eigentlich eines der bedeutendsten Festivals in diesem Bereich vor der Haustür hat, ja.
Und gerade wenn man sich heuer auch das künstlerische Programm anschaut, was sind für dich die Highlights? Du berichtest ja auch von einigen Opernpremieren.
Naja, es ist heuer zum einen der erste Sommer wieder, wo wirklich ein Programm wie in Zeiten vor Corona möglich ist. Also wir hatten ja 2020 und 2021 zwei Jahrgänge, die ein reduziertes Programm gebracht haben, wo natürlich nicht alles möglich war. Gerade in der Oper gibt es so Sachen wie die Aerosol-Thematik. Man darf nicht zu viele Werke mit Chor aufführen, weil es ja in Corona-Zeiten und gerade in den ersten zwei Corona-Jahren wirklich schwierig war. Heuer haben wir sowohl in der Oper als auch im Schauspiel, im Konzertprogramm sowieso, wieder ein Programm, das sehr nah an dem ist, was wir bis 2019 bei den Salzburger Festspielen gesehen und gehört haben. Daher, das ist schon mal das Erste, finde ich mal, der erste Punkt, dass man hier wieder aus dem Vollen schöpfen kann, dass man nicht sagt, man hat jetzt zwei Opern und noch zwei Wiederaufnahmen von 2020 und der Rest wird mit Konzerten aufgefüllt. Oder auch im Schauspiel hatten wir natürlich in den letzten zwei Jahren nicht so viele Premieren, sondern heuer sind wirklich in Oper und Schauspiel 5, 6 Premieren und das... Ja, das erzeugt schon wieder das Gefühl eines echten Festspielsommers oder zumindest eines regulären Festspielsommers, auch wenn natürlich in Zeiten von Omikron immer ein bisschen Vorsicht waltet. Also auf was ich mich ganz persönlich freue im Opernbereich ist Katja Kabanova von Leos Janacek, das einfach ein, ja, das sind Werke, die nicht allzu oft in sozusagen außerhalb der Wiener Staatsoper in Österreich zu sehen und zu hören sind. Das sind sehr komplexe Werke, aber auch sehr emotional berührende Werke, die mit Schicksalen, sogar sehr oft bei Janacek, auch mit Schicksalen von Frauen, die von ihrer Umwelt gedemütigt werden, die dann im Fall der Katja Kabanova, ich glaube, das kann man schon spoilern, auch dann den Weg in den Tod suchen, weil sie einfach aus einer Dorfgemeinschaft, die sich gegen sie wendet, und das passiert nicht selten bei Janacek, einfach dann nicht keinen Ausweg mehr finden. Und das ist, wird in eine ganz wunderbare Musik auch gegossen, die eben, obwohl das Werk aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ist, sozusagen eigentlich schon ein Werk der Moderne ist, und trotzdem berührt einen die Musik ganz unmittelbar, und es ist auch im Gegensatz zu vielen anderen Opern eine sehr kompakte Oper, die in 1,5 Stunden wie ein Tatort, sage ich immer, eigentlich eine ganze Geschichte erzählt, ein ganzes Schicksal uns vermittelt, und also da gibt es, glaube ich, wenig Leute, die drinnen sitzen und die das nicht berührt.
Du absolvierst ja zum Teil mehrere Konzerte an einem Abend oder mehrere Termine, dann am Tag oft noch Interviews oder die nächste CD-Kritik. Wie bereitest du dich denn als Journalist auf diese intensive Zeit vor? Oder ist das in der Zeit so ein Tag für Tag? Oder wann beginnt für dich die Festspielvorbereitung?
Na, wir haben ja bei den Salzburger Nachrichten das große Glück, dass wir ein ganz traditionsreiches Produkt herausbringen, und das ist die Festspielbeilage, die immer am ersten Samstag jedes Festspielsommers erscheint, wo sich die Redakteure der Kulturredaktion, aber auch Freiautoren, zum Teil auch Experten, die wir von außen holen, sich mit den Themen und den jeweiligen Programmpunkten befassen und ein wirklich sozusagen sowas wie ein Kompendium, einen kleinen Almanach des Festspielsommers, ein Programmheft, wenn man so will, irgendwie dem Leser bieten. Das wird auch, also ich kann das nur für mich sagen, also als ich mich mit 14, 15 dann wirklich auch für klassische Musik zu begeistern begann und auch eben für die Kultur als solches, habe ich mich dann in den Sommerferien als Gymnasiast dann einfach auch mit dieser Festspielbeilage damals schon hingesetzt und habe die dann tagelang, weil es ist ja doch ein ziemlich opulentes Produkt, ziemlich opulente Beilage, habe ich mich hingesetzt und einfach da tagelang drinnen gelesen, und ich weiß, dass das sehr, sehr viele Leser auch nutzen, sehr viele Kulturbegeisterte, die freuen sich auf die Festspielbeilage, wenn die erscheint und nehmen sich auch am Wochenende Zeit. Also ich glaube, ich kann das verraten, auch die ehemalige Festspielpräsidentin Helga Rabel-Stadl hat sich bereits am Samstag, am Erscheinungstag der diesjährigen Festspielbeilage vor wenigen Tagen, dann per E-Mail bedankt und hat uns gratuliert zur Beilage und hat eben schon verraten, dass sie den Samstagabend mit dieser Beilage verbracht hat. Und das freut einen dann schon, wenn man sieht, dass das einfach diese immense Arbeit, die auf diesen 40 Seiten, was ja wirklich ganz opulente, auch vom Tagesaktuellen ein bisschen losgelöste Arbeit ist, dass die dann eben auch auf den Widerhall findet. Und das ist für uns Redakteure dann eigentlich schon die erste Auseinandersetzung mit den Salzburger Festspielen und mit dem Festspielprogramm. Also man muss ja ehrlich sein, wenn das Programm im Dezember des Vorjahres rauskommt oder die präsentiert wird von den Salzburger Festspielen, dann hat man ja schon das Programmheft. Und nachdem man vom sozusagen auch weiß, dass man den kommenden Sommer damit wieder verbringen wird, schaut man dann schon auch immer wieder rein. Also es gibt Festspieljahrgänge, da ist man schon richtig, sozusagen auch schon im Winter eigentlich richtig drinnen im Ganzen. Und die Festspielbeilage sorgt dann so ab Mitte Juni für so diesen ersten Schub dieses Durchlauferhitzers Salzburger Festspiele, wie ich es immer nenne, wo man sich ganz ja, intensiv auch mit den Werken auseinandersetzen muss. Und also man sucht sich natürlich dann schon auch die Werke aus, zum Teil, die man dann vielleicht auch besprechen wird im Sommer, weil man einfach dann nochmal die Zeit, die man vielleicht dann im Festspielsommer gar nicht so hat, dass man sich eine Woche lang mit einem Werk beschäftigen kann, im Falle der Oper mit Partitur und Sekundärliteratur im Sprechtheater. Simone, du hast ja selbst auch für uns einen wunderbaren Beitrag zur Festspielbeilage geleistet, dass man sich einfach ganz intensiv mit einem Werk auseinandersetzt und im Idealfall auch mit den Künstlern spricht oder mit Künstlern, die an dieser Produktion beteiligt sind und dann schon sehr, sehr viel an Wissen und an Hintergrundwissen auch schon in den Sommer mit reinbringt. Der Sommer selbst ist dann einfach, ja, das ist wie, ich sage jetzt mal, Fußball-Weltmeisterschaft für die Sportredakteure. Ja. Die Festspielpräsidentin hat vor kurzem in einem Interview gesagt, sie muss Sport machen, um diesen Marathon zu bewältigen. Und also Sport ist natürlich eine Sache, das ist schon nicht schlecht, wenn man das macht. Und man, ja, also ich finde schon, man muss auch diesen Festspielsommer mit Demut angehen und nicht sozusagen dann gleich in den ersten 4-5 Tagen im Triangel oder in anderen Lokalen rund um den Festspielbezirk dann versumpfen, weil jede Stunde, die man auch an Schlaf nicht bekommt, und die Konzerte und Opern dauern ja dann doch bis 11, manchmal bis Mitternacht, also bis tief in die Nacht hinein, da muss man dann schon auch schauen, dass man sich ein bisschen schont und dass man auch fokussiert bleibt. Aber grundsätzlich ist es immer eine ganz, ja, magische Wechselwirkung, finde ich. Gerade wenn man sehr viele Konzerte bespricht und wirklich ganz intensiv drinnen ist oder auch viel ins Theater geht. Man gibt viel Energie rein, aber man bekommt natürlich auch viel Energie, weil in den Konzerten selbst bekommt man ja die Energie von den ganzen internationalen Künstlern und auch das, was an Kunst geboten wird, das würde man wahrscheinlich nicht machen, wenn das einen auch nicht bewegen würde. Also man bekommt dann auch immer ganz, ganz viel Energie zurück von den Salzburger Festspielen, aber gibt natürlich auch ganz, ganz viel. Aber grundsätzlich ist der Sommer schon etwas, das man nicht auf die leichte Schulter nehmen kann, ganz klar.
Du hast den Schlaf schon angesprochen. Es stehen ja dann immer wieder die Nachtkritiken an, gerade nach den Premieren. Ist das die Tradition bei den Salzburger Nachrichten, dass die Redakteurinnen und Redakteure dann eine Nachtkritik schreiben? Das heißt, man schreibt wirklich in der Nacht und in der Früh können unsere Leserinnen und Leser online schon diesen ersten Eindruck sozusagen lesen. Wie geht es dir da damit? Bist du da wirklich auch die ganze Nacht quasi vorm Computer? Oder geht das mittlerweile bei dir schon ganz routiniert und schnell?
Ja, die Frage muss ich eigentlich dir stellen, weil du hast ja die erste Nachtkritik, Simona, dieses Festspielsommers verfasst. Du hast ja über den Jedermann ganz wunderbar berichtet und wahrscheinlich auch die eine oder andere Nachtstunde.
Ja, also ich kann sagen, ich bin noch nicht so routiniert, weil ich habe bis 4 Uhr geschrieben. Also bei mir dauert es tatsächlich noch länger wahrscheinlich, als es bei euch ist. Aber ich, ja, genau, bei mir war es dann schon die ganze Nacht.
Ja, 4 Uhr ist in der Hinsicht eigentlich ein Zeichen dafür, wie präzise man dann arbeitet. Also es gibt natürlich Redakteure, die einfach auf, was weiß ich, 3, 4, 5 Jahrzehnte Erfahrung zurückgreifen können und die dann auch mit einem anderen Schwung in das Ganze rangehen. Ich bin auch jemand, der für die Opernkritik, die ja dann auch meistens so eine gute Zeitungsseite lang ist, also man versucht ja dann bei der Nachkritik auch schon in der Dimension das wiederzugeben, um sozusagen dem Leser nicht nur so einen oberflächlichen Eindruck geben, sondern schon einen richtigen Lesestoff auch zu bieten. Und ich nehme da auch viel Zeit. Also bei den Opern letztes Jahr bin ich sicher bei den meisten auch so bis 2:30. Beim Don Giovanni letztes Jahr, kann ich mich erinnern, war das 2:30. Zum Teil, ja, 3, es hängt natürlich auch davon ab, wie lange das Stück dauert. Also beim Jedermann, bei dir war es ja dann sozusagen 23 Uhr, wo dann eigentlich der Jedermann erst aus war und auch die Opern dauern meistens bis lang nach 22 Uhr. Man fährt dann nach Hause und kann eigentlich erst so um, ja, 11:30, 12 nachts, abends dann diese Kritik beginnen, hat natürlich schon viel im Kopf, was man da schon mitgeschrieben hat. Aber es ist ein ganz eigenartiges Arbeiten, weil man ja auch völlig losgelöst ist vom Redaktionsalltag. Man sitzt dann in seinem Wohnzimmer oder in seinem Arbeitszimmer und schreibt da einfach ganz, ganz fokussiert an dieser Kritik. Und es gibt Nachkritiken, die gehen leichter von der Hand, und es gibt Nachkritiken, die einfach auch mehr Zeit erfordern. Es ist dann schon, meistens merkt man es ja dann erst am nächsten oder übernächsten Tag, wie sehr diese Nachkritik dann doch auch irgendwie einen mental gefordert hat, weil ich habe das Gefühl, wenn man aus dieser Premiere rauskommt, oder den meisten Premieren rauskommt, dann ist man so fokussiert, aber auch natürlich von diesem Kunstgenuss gewissermaßen aufgeputscht und hat schon noch die Energie, dass man das auch sehr, 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 sehr fokussiert macht. Und also die meisten Nachkritiken von uns, die sind ja wirklich auch die Basis dessen, was dann auch am nächsten Tag im Print steht. Also da gibt es ganz wenig, da feilt man dann noch heran. Aber ich glaube, da ist man schon auch sehr, sehr im Fokus, wenn man da von der Premiere zurückkommt und sich da einfach jetzt dann 3-4 Stunden nochmal hinsetzt und eigentlich etwas schreibt von der Dimension her, für das man sonst wahrscheinlich einen ganzen Arbeitstag auch verwenden würde, wenn man es untertags schreiben würde.
Über einen sehr schönen, von dir zumindest so beschriebenen Konzertabend hast du ja schon dieser Tage berichtet, und zwar mit dem Dirigenten Theodor Karenzis, wo wir schon bei einem Thema sind, das eben gerade im Vorfeld für viel Diskussion gesorgt hat, nämlich jetzt nach 2 Jahren Pandemie, jetzt noch immer natürlich Pandemie, kommt jetzt aber auch diese Dimension des Ukraine-Kriegs hinzu. Der griechisch-russische Dirigent hat sich eben nicht offen und klar gegen Putin und gegen den Ukraine-Krieg positioniert. Daraufhin gab es eben im Vorfeld viel Kritik. Es wurde sogar gefordert, die Salzburger Festspiele sollen die Konzerte mit ihm absagen. Jetzt ist das erste Konzert über die Bühne gegangen. Es gab auch Sorge, dass es zu Protesten kommen könnte. Du warst vor Ort. Wie war denn da die Stimmung?
Ja, die Stimmung war eben genau nicht so, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie ein Anlass gewesen, dass da Proteste vor dem großen Festspielhaus oder im Festspielbezirk zu beobachten gewesen wären. Das Konzert selbst war gut, also habe ich, glaube ich, auch so geschrieben, und also Theodor Karenzis sollte ja auch immer den Künstler natürlich auch von diesen politischen Parametern jetzt in der Besprechung natürlich auch ein bisschen lösen. Also es ist unbestritten, dass Theodor Karenzis ein sehr guter Dirigent ist und vor allem auch ein Dirigent ist, der Publikum anlockt durch eine doch sehr andere Musizierhaltung, als es viele seiner Kollegen und Kolleginnen und Kollegen machen, der junges Publikum anzieht. Also man hat da auch im großen Festspielhaus, wo das Konzert stattgefunden hat, am Dienstag gemerkt, dass da schon eben auch ein ganz spezielles Publikum da ist. Theodor Karenzis spielt eine ganz wichtige Rolle auch im Konzept von Markus Hinterhäuser, vom Intendanten der Salzburger Festspiele. Er dirigiert fast jedes Jahr eine Oper und hat einen Beethoven-Zyklus auch schon mit allen Beethoven-Symphonien in den bisherigen 5 Jahren der Intendanz von Markus Hinterhäuser herausgebracht. Er hat sehr interessante Interpretationsansätze, über die man diskutieren kann. Nicht alles ist sozusagen da auch gleichermaßen gelungen, aber es ist zumindest immer eine sehr, sehr, sehr riskante und sehr, sehr, sehr herausfordernde Musizierhaltung. Die Stimmung am Dienstag war sehr, sehr positiv. Theodor Karenzis ist jemand, was man auch diskutieren kann, aber der auch mit seiner Gestik und auch mit seinen Posen, die er da bewusst einsetzt und eben mit diesem mit der Art und Weise, wie er das dirigiert, nicht nur das Orchester mitreißt, sondern eben auch das Publikum. Und in der Hinsicht war die Stimmung bis auf, also das waren vielleicht 1 oder 2 Buhrufe oder 2 oder 3 Buhrufe, die ich heraushören habe können von meinem Platz im Parterre aus, war das zum überwiegenden Teil wurde gejubelt, die Leute sind mitgerissen worden. Es war ja auch der erste Konzertabend der Salzburger Festspiele am Tag nach der Jedermann-Premiere. Und es waren keinerlei Proteste, das ist auch interessant, weil das war natürlich im Vorfeld schon auch eine Frage werden, wie das zum Teil auch gegen russische Künstler wie Valery Gergiev in der Carnegie Hall in New York auch der Fall war, werden antirussische Demonstranten oder Demonstranten eben sozusagen einen antirussischen Protest lostreten. Das war in dem Fall nicht der Fall. Ich meine, Theodor Karenzis ist auch ein bisschen ein anderes Beispiel wie Valery Gergiev, der ja sehr, sehr nah an Wladimir Putin und am Kreml auch immer gearbeitet hat. Theodor Karenzis, ich glaube, das würde zu weit führen, wenn man das jetzt im Detail erläutern würde, aber natürlich dadurch, dass er ein Orchester in Russland Russland hat mit der Musik Eterna und da natürlich auch mit gewissen Sponsoren, die jetzt nicht sozusagen, die auch eine gewisse Nähe zum Kreml haben, auch Gelder bekommt. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, das wahrscheinlich uns in diesem Festspielsommer schon auch noch begleiten wird. Also da, glaube ich, wird schon auch noch darüber diskutiert. Aber ich war jetzt ehrlich gesagt auch ganz froh, nach diesen ganzen Vorfelddiskussionen und wenn man so im deutschsprachigen Feuilleton ein bisschen da die letzten Monate durchgegangen ist, da war das schon immer ein Thema. Ist natürlich auch das Thema gewesen, wer sponsert die Salzburger Festspiele, wer sponsert die Edo Carenzis, wer sponsert sein Orchester und seinen Chor, die Musik Eterna. Das sind ganz komplexe Fragen, die nicht losgelöst werden können von der Kunst, aber in dem Fall war ich froh, dass eben an diesem Abend die Kunst regiert hat und kommenden Dienstag steht ja auch die Opernpremiere, die Premiere der Opernproduktion von Theodor Carenzis mit Herzog Blaubartsburg und einem Orff-Oratorium feiert Premiere. Da stehen dann auch einige Aufführungen auf dem Programm. Also Theodor Carenzis wird uns den ganzen Sommer begleiten. Und dadurch, dass er eben auch ein sehr leidenschaftliches Publikum hat, ist er sowieso immer Thema. Und das war auch in den letzten Jahren Thema. Heuer gibt es diesen politischen Kontext auch dazu. Und es wird auf jeden Fall spannend sein, wie auch bei den Kolleginnen und Kollegen von deutschsprachigen Feuilleton oder vom internationalen Feuilleton sein Auftritt in Salzburg dann bewertet wird. Und ob keiner von uns weiß, was da vielleicht noch irgendwo schlummert an Informationen, an irgendwelchen Verstrickungen, die, ja, wie gesagt, also da herrscht nach wie vor Rätselraten und man muss sich das anschauen, aber fürs Erste ist er jetzt mal als Künstler in Salzburg und ich glaube, das ist auch gut für die Festspiele, dass so ein junger, charismatischer Dirigent, der eben viele, viele junge Menschen auch anzieht, dass der in Salzburg jetzt einfach mal wieder wirkt.
Ja, Markus Hinterhäuser, der Intendant, hat ja im Vorfeld auch gesagt, seine Kunst stehe für sich, für ein System gegen Putin. So hat es Markus Hinterhäuser ja beschrieben. Also für euch heißt es einfach da wahrscheinlich dranbleiben an dieser ganzen Geschichte und einfach beobachten und ja, darüber aufklären in der Zeitung, sollte es da Neuigkeiten geben, oder?
Absolut. Also das ist unsere journalistische Pflicht und die werden wir natürlich leisten. Ich kann eben nur auch sagen, dass wenn man im Konzert sitzt, also dass man schon das Gefühl hat, dass dieser politische Aspekt, der jetzt eben durch den Ukraine-Krieg oder vielleicht auch schon zuvor, das ist ja immer auch eine Frage sozusagen, wie intensiv etwas dann diskutiert wird, wenn so etwas Schreckliches wie der Ukraine-Krieg dann losgetreten wird, dann bekommt es natürlich gleich einen ganz anderen Fokus, dass das vom Publikum aus jetzt nicht dafür gesorgt hat, dass im Publikum da jetzt dann eine Welle der Empörung nach dem Konzert irgendwie stattgefunden hat. Also man wird das auch bei der Oper dann beobachten müssen, wie das Publikum darauf reagiert. Aber zumindest das erste Konzert von ihm war eigentlich die klare Botschaft des Publikums, dass die Kunst in der Hinsicht im Vordergrund steht und dass das auch gutiert wurde, was er mit dem Gustav Mahler Jugendorchester, das ja viele junge Musikerinnen und Musiker sind, die von ihm wirklich gut auch vorbereitet waren auf ein großes Werk von Dmitri Schostakowitsch, der ja als ehemaliger sowjetischer Komponist natürlich auch immer auch sozusagen, ja, wenn ein Dirigent sozusagen, der gerade im Fokus steht, dann ein Werk eines russischen bzw. eines sowjetischen Komponisten, der mit Stalin ganz, ganz große Probleme hatte und sein Leben lang unter dem litt, irgendwie auch unter diesem repressiven Regime in der Sowjetunion der Stalinzeit und dann natürlich auch in der Khrushchev-Zeit zu arbeiten, dass auch, also man kann natürlich nicht sagen, das ist eine Aussage, aber es ist zumindest, man sollte zumindest versuchen, die großartige russische Kunst sozusagen jetzt nicht aus diesem politischen Kontext jetzt irgendwie aus diesen Gründen heraus zu verbannen. Also ich glaube, es wäre der Kulturwelt nicht irgendwie, wäre auf keinen Fall etwas Gutes, wenn wir jetzt keinen Tschaikowski mehr spielen können oder keinen Mussorgsky, wenn man keine Tschechow-Stücke mehr aufführen dürfte, weil sozusagen jetzt einfach der Ukraine-Krieg einen Boykott erfordern würde. Also das wäre, glaube ich, wäre das falsche Signal. Und auch viele russische Künstler, die bei den Salzburger Festspielen auftreten, kann man jetzt nicht sozusagen in eine gröbere Sippenhaft stecken, dass man sagt, jeder russische Künstler ist sozusagen gleich irgendwie Putin-Sympathisant und der darf jetzt nicht mehr auftreten. Also ich glaube, das wäre auch ein falsches Signal. Bei Theodor Carenzis muss man sich das genauer anschauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aus dem, was wir jetzt wissen, zu dem Zeitpunkt kann man eigentlich sich noch kein wirkliches Urteil sogar bilden. Also da, sobald da irgendwie was aufpoppt, sobald da irgendwelche neuen Informationen an die Oberfläche treten, wird das sicher wieder ein Thema werden. Wenn es in diesem Sommer nur um die Kunst ginge und sozusagen nur sein Wirken in Salzburg als Dirigent bewertet werden würde, wäre das auch aus meiner Sicht okay, weil also es gibt sicher auch es gibt auch wichtigere Themen, auch gerade in Bezug auf den Ukraine-Konflikt. Also jemand wie Valery Gergiev, der wirklich ganz dezidiert natürlich die Nähe zu Putin immer gesucht hat, der tritt heuer nicht auf bei den Salzburger Festspielen und Theodor Korenz ist da sicher in einer anderen Situation, auch wenn sicher da trotzdem man ihn nicht freisprechen kann. Meine Hoffnung wäre, dass Theodor Korenzi sich im Laufe des Festspielsommers äußern wird. Das ist nämlich, er hat bis jetzt geschwiegen in den letzten Monaten, nicht nur zu seiner Haltung zum Ukraine-Krieg, sondern auch zu den Sponsortätigkeiten russischer Sponsoren für sein Orchester. Und es wäre uns allen sicher geholfen, wenn er dieses Schweigen brechen würde und man dann einfach mal den Klartext auch auf dem Tisch hätte.
Mhm. Jetzt ist ja Salzburg, also die Kulturblase in Salzburg, nicht besonders groß, vor allem bei den Festspielen. Ihr seid da sehr nah dran. Und trotzdem müsst ihr natürlich dann am Tag kritisch und unabhängig darüber berichten. Wie schafft ihr es auch, diese Distanz zu wahren?
Ja, das ist der Parameter für den Job. Also das muss man machen. Das ist natürlich nicht immer einfach, aber es gehört dazu. Also ich sehe da jetzt auch kein Problem drinnen. Natürlich gerade die Salzburger Nachrichten, die eben auch die Festspielbeilage erzeugen können, nur mit Hilfe auch der Salzburger Festspiele, das muss man auch sagen. Also wir arbeiten da natürlich mit dem Pressebüro der Salzburger Festspiele zusammen, um die Künstler zu bekommen für Interviews. Am Abend sitzt man dann natürlich drinnen im Konzert oder in der Oper oder im Theater und muss dann natürlich ganz unbestechlich und sollte ganz unbestechlich darüber berichten. Und wenn es die Notwendigkeit zur Kritik gibt, dann machen wir das auch. Also wir sind da sicher jetzt nicht in der Hinsicht abhängig. Wir sind da wie in jedem anderen Ressort auch unabhängig und ich glaube, dass das schon auch ein wichtiger Anspruch ist, dass wir unabhängig und unbestechlich über das berichten, weil das erwartet das Publikum auch. Und man sollte ja auch dem Zuseher oder dem Kulturbegeisterten einen Leitfaden mitgeben, zahlt sich's da aus, dass man reingeht und wenn ja, warum? Und wenn es eben nicht so ist, dann finde ich, muss man das auch benennen. Also ich glaube, das können wir auch. Grundsätzlich sind wir natürlich jetzt schon auch als Zeitung gewillt, einen konstruktiven, positiven, auch erzählenden Ansatz des Kulturjournalismus auch zu verfolgen. Das ist einfach auch die Tradition dieser Zeitung, dass wir nicht jetzt einfach ganz blind auf irgendwas hinhauen. Man muss da schon auch, finde ich, oftmals viele Parameter in das Ganze reinbringen. Also ich bin zum Beispiel selber keiner, der gerne Produktionen verreist, wenn es nicht notwendig ist. Also da sind hochwertige Künstler ja im Einsatz und das muss man auch gutieren. Ich kann jetzt nach 20 Jahren Berufserfahrung sagen, dass die meisten Produktionen der Salzburger Festspiele ja hochwertig sind. Also da geht man ja von einem ganz hohen Niveau aus, auch wenn man darüber berichtet. Aber wie du sagst, eben wenn es notwendig ist, dass man das auch kritisch beleuchtet und wenn Sachen einfach nicht funktionieren, dann steht das sicher auch bei uns so in der Zeitung.
Und weil du diese langjährige Erfahrung schon angesprochen hast, ihr habt jetzt aktuell auch wieder eine Praktikantin. Generell zum journalistischen Nachwuchs in der Kulturberichterstattung, wie beobachtest du denn das? Also wenn ich zum Beispiel zu Theaterpremieren oder Terminen gehe in der Kulturausstellungseröffnungen, bin ich meist mit meinen 29 Jahren mit Abstand die Jüngste unter den Kolleginnen und Kollegen. Wie siehst du das?
Ja, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich vor meiner Zeit bei den Salzburger Nachrichten als 23-, 24-Jähriger für die Salzburger Volkszeitung schreiben durfte und da auch ziemlich schnell dann auch aufgrund gewisser Strukturreformen dann in sozusagen fast zum Leiter und gleichzeitig Angestellten seines eigenen Kulturressorts wurde. Das heißt, ich habe dann eigentlich mehr oder weniger die Kultur allein betreut für diese kleine Zeitung, die kleine Tageszeitung, die es jetzt nicht mehr gibt. Aber das war natürlich für mich ein totaler Glücksfall, weil ich dadurch über 10 Jahre jede Schauspiel- und jede Opernpremiere bei den Festspielen und natürlich auch sozusagen während des Jahres besprechen durfte und dementsprechend ein immenses Archiv auch aufbauen konnte. Und das ist was aus meiner Sicht ja auch das Wichtigste sozusagen. Man kann ja eigentlich nur über Kultur schreiben, wenn man, ja, das ist schon ein Ressort, das auch eine gewisse Kompetenz erfordert. Also es gibt schon Gründe, warum die Theaterkritiken meistens von Germanistinnen und Germanisten geschrieben werden, die Opernkritiken sehr oft von Musikwissenschaftlern und auch auch Museumsbesprechungen oft mal von Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern angefertigt werden. Es ist schon ein das Kulturressort etwas, das einfach, ja, dass man nicht so oberflächlich irgendwie bedienen kann. Also die Leser, die sitzen oft auch drinnen in der Vorstellung. Das heißt, man kann denen auch kein X für ein U vormachen. Also es verlangt schon sehr viel Kompetenz und natürlich verlangt es auch die Leidenschaft für die Kultur, weil die Kulturredaktion ist aus meiner Sicht auch mit der Sportredaktion zu vergleichen. Es gibt sehr viel Nachteinsätze, Abendeinsätze, wenn die anderen, sage ich jetzt mal, gemütlich vor dem Fernseher oder vor Netflix schon sitzen oder vor dem Rechner und dann schon irgendwie am Ende ihres Arbeitstags abschalten, sich ein Bier aufmachen und einfach den Abend noch ausklingen lassen, sitzen wir hoch konzentriert in einer Premiere oder in einem Konzert. Also das ist, also wenn man das nicht machen will, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig auch, dass man diese Arbeit eben auch als beglückend empfindet. Und es gibt dann immer die Leute, die sagen, ach herrlich, ihr habt ja praktisch einen Job, wo es einfach nur drinnen sitzt und da gratis die Pressekarten bekommt und was habt ihr nicht für Glück. Aber die Wahrheit ist natürlich, man sitzt da nicht eben drinnen wie ein Publikum, das natürlich dann in der Pause zusammensteht und ein Gläschen Sekt vielleicht trinkt oder zwei und das einfach als Freizeitvergnügen betrachtet, sondern man sitzt da schon eben sehr hochkonzentriert drinnen, muss sich auch meistens oder sollte sich auch meistens vorbereiten auf die Werke eben und sitzt da natürlich drinnen wie andere Journalisten in Pressekonferenzen oder die Kollegen von der Innenpolitik zum Beispiel im Parlament. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, irgendwie das ist das pure Freizeitvergnügen, man muss das machen wollen und das ist ja eben der Fall. Und deswegen ist, glaube ich, das auch eine gar nicht so einfache Sache eben auch für dass man dann den Nachwuchs auch dorthin führt, weil also das berühmte Thema Work-Life-Balance ist in der Kulturredaktion natürlich nicht ganz einfach zu lösen. Man muss auch dazu sagen, dass in der Kulturredaktion ja die Arbeitsplätze oder die Jobmöglichkeiten ja auch nicht sozusagen auf dem Boden liegen und man muss die nur aufheben, sondern das ist ja oft eben, das ist ein Ressort aus meiner Beobachtung der letzten 20 Jahre eben, also seit 2003, als ich damals bei der Salzburger Volkszeitung begonnen habe, wo ganz selten eine Fluktuation herrscht. Also es gibt ja andere Ressorts, wo Fluktuation herrscht. Das ist in der Kultur so für mich nicht zu beobachten. Die Kolleginnen und Kollegen sind seit Jahrzehnten dann oft schon auch im Amt und dann auch über den Ruhestand, also über die Pensionierung hinaus, weil sie einfach natürlich jede Zeitung versucht, ihren Opernkritiker oder ihre Theaterkritikerin oder einfach die Menschen, mit denen auch die Leser aufwachsen, noch irgendwie an Bord zu halten und dass die dann sozusagen auch als freie Autoren weiterhin schreiben. Also bei uns ist das zum Beispiel, sind es der Karl Haab oder der Ernst Strobel, die einfach über Jahrzehnte als Opernkritiker dem Leser ans Herz gewachsen sind. Der Karl Haab, eine Instanz seit 1978 und der natürlich auch nicht dann mit seiner Pensionierung vor ein paar Jahren dann verschwunden ist, sondern der einfach seine Leidenschaft für die Oper nach wie vor auch uns und seine Kompetenz zur Verfügung stellt und dann trotzdem noch Texte für uns schreibt. Und das sehe ich bei anderen Medien auch so. Also man muss ja auch dazu sagen, die Salzburger Festspiele locken ja eine unfassbare Zahl an internationalen Journalistinnen und Journalisten an und gerade aus dem deutschsprachigen Raum hat man da Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland oder auch aus Wien, wo man dann auch diskutiert und wo man sich austauscht und ich gebe dir recht, Mit 29 Jahren bist du da sicher eine der Jüngeren. Ich meine, ich werde jetzt 42 und bin jetzt aber auch nicht einer von den Älteren, sage ich jetzt mal. Also man hat schon das Gefühl, dass dieser Job des Kulturredakteurs eben nichts ist, was sich von vornherein über Jugend definiert. Also da ist es, glaube ich, auch für die Volontäre gar nicht so einfach. Wir haben da heuer wieder ein Glück. Auch du hast ja als Volontärin bei uns begonnen in der Kulturredaktion, und alle paar Jahre hat man dann eben das Glück, dass man dann auch das ist dann eh wie ein Lotto-Sechser sozusagen, dass man dann auch jemand hat, der dann über dieses Volontariat hinaus uns erhalten bleibt, ob als Redakteur oder als freier Autor oder freie Autorin, und wirklich aus diesem Praktikum, das man ja auch braucht, irgendwie dann vielleicht sogar die Berufsmöglichkeit sich erschließt. Aus meiner Sicht, jede Aufführung, die man sieht, hilft einem auch als Kulturjournalist wieder weiter, um seinen Horizont zu erweitern und auch aus dem Archiv zu schöpfen. Und wenn dann ein neuer Faust oder ein neuer Don Giovanni dann auf dem Programm steht, dass man dann auch schon auf seine Erfahrungen zurückgreifen kann. Das ist sicher ganz immanent für diesen Job.
Jetzt ist heuer das erste Jahr der neuen Festspielpräsidentin. Nach 26 Jahren ist Helga Rabl-Stadler, hat sie ihr Amt sozusagen zurückgelegt. Christina Hammer ist Wirtschaftsjuristin und Unternehmerin mit deutscher und Schweizer Staatsbürgerschaft, und sie war durchaus eine Überraschungskandidatin, als sie damals präsentiert wurde, und nahezu unbekannt in Salzburg. Jetzt nach diesen ersten Monaten und Wochen, wie habt ihr denn das beobachtet? Ist sie schon angekommen? Wie konnte sie sich auch im Direktorium da jetzt ihren Platz suchen?
Ja, wahrscheinlich ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt sogar noch zu früh, dass man da wirklich auch schon eine erste Bilanz ziehen kann. Also man kann wahrnehmen, dass sie sehr präsent ist. Also sie tritt ja auch in große Fußstapfen von Helga Rabl-Stadler, die dieses Amt ja sicher auch in der medialen Wahrnehmung erweitert hat, wie es vor ihrer Amtszeit wahrscheinlich so nicht in Salzburg auch war. Also man hatte dann wirklich auch das Gefühl gehabt, die Präsidentin soll zu allem etwas sagen und ist auch sozusagen so präsent, dass sie die Ansprechpartnerin für vieles ist oder auch sogar fast eher nach außen hin für die breitere Öffentlichkeit auch wie soll man sagen, ja, eine Figur, mit der man sozusagen irgendwie die Festspiele verbindet. Also das ist jetzt die Frage, ob Christina Hammer das einlösen kann und auch, ob sie das überhaupt einlösen muss. Also die Präsidentin oder der Präsident der Salzburger Festspiele, die Präsidentin der Salzburger Festspiele hat gewisse Aufgaben man weiß, dass Christina Hammer im wirtschaftlichen Bereich eine sehr große Expertise hat. Ihre Aufgabe wird natürlich jetzt sein, dass sie auch Sponsoren an Land zieht, die den Festspielen helfen können, ihr ambitioniertes Programm auch umsetzen zu können. Das ist eine Kernaufgabe von ihr. Also ich konnte nur beobachten, dass nach diesem Rückzug nach dieser Trennung vom Projektsponsor Solvay oder Solvay, wie man ihn jetzt auch immer aussprechen will, die Solvay Group, die ja aus Gründen ja da gibt es einfach ein paar Gründe, warum sich die Festspiele von ihnen getrennt haben. Da soll es Vorgänge in einem Guatemala in einem arbeitsrechtlich und auch menschenrechtlich diskutable Vorgänge gegeben haben, und deswegen haben sich die Salzburger Festspiele auch dann bald von ihnen getrennt. Zumindest für das Jugendprogramm hat Christina Hammer dann ziemlich schnell die Würth-Gruppe als Sponsor jetzt vor ein paar Tagen auch gewinnen können. Das kann man jetzt schon auch als Zeichen sehen, dass sie eben in dieser Kernaufgabe sehr, sehr, sehr bewandert ist und dass sie da auch vielleicht schnelle Lösungen finden kann für die Sponsoren. Sie macht jetzt grundsätzlich einen guten Eindruck auf mich. Es ist natürlich auch ihr erstes Jahr. Man weiß jetzt nicht, was da noch kommen wird. Es ist einfach fast noch zu früh, weil es ist ja gerade erst mal ein paar Monate im Amt. Ich finde, man kann ihre Tätigkeit dann sicher erst nach zwei, drei Jahren, wenn man sieht, aha, welche Sponsoren konnte sie gewinnen, wo konnte sie Akzente setzen, auch im wirtschaftlichen Bereich der Salzburger Festspiele, auch in wie tritt sie auf, wie repräsentiert sie die Salzburger Festspiele. Da werden wir sicher noch den einen oder anderen Festspielsommer einfach jetzt mal beobachten müssen, wie sie agiert. wird und wie sie sich auch nach außen hin präsentiert und die Festspiele auch repräsentiert und eben auch, ja, welche wirtschaftlichen und finanziellen Akzente sie setzen kann. Das wäre jetzt, glaube ich, noch zu früh, dass man da schon eine erste Bilanz zieht.
Ja, Flo, ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden, aber die Zeit ist schon weit vorangeschritten.
Schade.
Zum Abschluss noch die letzte Frage. Ich frage am Ende immer ganz gerne die Kolleginnen und Kollegen nach einer Prognose. Und heuer ist es ja so, gleich nach der Jedermann-Premiere haben Sie bei der Premierenfeier haben Lars Eidinger, der den Jedermann spielt, und Verena Altenberger, die Bullschaft jetzt auch zum zweiten Mal gespielt hat, bekannt gegeben, dass sie nächstes Jahr nicht mehr wieder zurückkommen werden zu den Salzburger Festspielen. Das heißt, im Herbst werden eine neue Bullschaft und ein neuer Jedermann bekannt gegeben. Jetzt habe ich dich hier sitzen, jetzt muss ich dich natürlich fragen, was ist denn dein Tipp oder was wäre denn dein Wunsch? Wer soll denn den nächsten Jedermann oder die nächste Bullschaft spielen?
Das ist natürlich jetzt wirklich, das ist eine sehr schwere Frage. Also ich glaube, wenn ich wüsste, wer der nächste Jedermann wäre, der nächste Bullschaft, dann würde ich schon längst Lotto spielen oder Sportwetten irgendwie, mich darin versuchen, weil das ist eine ganz schwierige Aufgabe, dass man das sagt. Das ist, für mich war Lars Eidinger einer meiner persönlichen Wunschkandidaten, weil ich den Schauspieler sehr gern mag und auch schätzen gelernt habe als Theaterschauspieler, als Filmschauspieler. Deswegen ist es jetzt für mich gar nicht so einfach, dass man da jetzt nach diesen 2 Jahren, die ja auch nicht gerade eine lange Zeit ist, dass man dann gleich wieder sozusagen den nächsten Wurf aus dem, den nächsten Hasen aus dem Hut zaubert und das ist dann sozusagen, der soll dann wieder so einschlagen. Nach wie vor ist für mich immer ein Tipp Philipp Hochmeier, der ja für Tobias Moretti 2019, glaube ich, ja, 2018, 2019, zweimal wunderbar eingesprungen ist in Jedermann-Aufführungen, 2 oder 3 Mal und weil Tobias Moretti krankheitsbedingt da die Vorstellung nicht spielen konnte. Und da hat Philipp Hochmeier gezeigt, dass er die Präsenz hat und auch die Ausstrahlung und die Aura, dass er das auch ganz kurzfristig meistern kann, diese Aufgabe. Dann sage ich jetzt mal Philipp Hochmeier. Und lass mich dann natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Und naja, dann sage ich jetzt bei der Bullschaft mal Mavi Hörbiger.
Okay, sie hat dann mal am Ende alle Rollen sozusagen.
Dann hat sie alle Rollen gespielt, ja. Und es gibt ja auch eine historische Linie, dass Schauspielerinnen und Schauspieler im Jedermann, der Moretti war natürlich zuerst Teufel und guter Gesell, bevor er Jedermann geworden ist. Es gibt viele Schauspieler, die verschiedene Rollen eingenommen haben, die vor dem Jedermann schon eine andere markante Rolle in diesem Stück gespielt haben. Und Mavi Hörbiger wäre jetzt sozusagen für mich auch jemand aus der Generation von Verena Altenberger, so ganz grob, die eben auch schon gezeigt hat, dass sie das kann. Also ich sage Philipp Hochmeier und Mavi Hörbiger und würde aber keinen Cent draufsetzen, dass ich recht habe.
Ja, wir sind gespannt. Ja, mein Tipp ist tatsächlich Mavi Hörbiger als Jedermann. Ich glaube, sie drehen es nächstes Jahr komplett um und sie haben es ja schon mehrmals angedeutet und werden auch immer wieder gefragt. Und ich sage jetzt nach diesem Eidinger ganzen und dieser ganzen Neuinszenierung, wo sie ja schon diese Geschlechterrollen aufgebrochen haben, würde ich mir wünschen, wenn nächstes Jahr eine Frau die Hauptrolle spielt. Also,
okay, dann würde so sich natürlich Tipp. Jetzt meine Frage an dich stellen, wer spielt dann die Bullschaft?
Ja, das ist interessant, vielleicht auch eine Frau.
Ja.
Das wäre auch spannend.
Wäre auch sehr interessant, wäre sehr spannend. Ich gebe dir recht, wir sind jetzt in einer Zeit, wo da jedermann schon auch irgendwie gewisse Parameter auch berücksichtigen muss und soll, die es natürlich zu Hugo von Hofmannsthals Zeiten nicht gegeben hat oder zumindest nicht so in der Öffentlichkeit. Und das, was da jetzt im letzten Jahr und heuer eben passiert mit dieser Nachschärfung der Sturminger Inszenierung, das ist schon sehr spannend. Also ich könnte mir auch gut eine Frau als Jedermann vorstellen.
Ja, schauen wir. Im Herbst wissen wir mehr. Ja. Also vielleicht schließen wir doch noch Wetten ab. Ja, ich bedanke mich, bevor wir jetzt die Stunde wirklich noch voll kriegen, danke ich dir für deine Zeit. Ich weiß, du musst schon weiter. Und danke auch für die Einblicke in die spannenden Einblicke in die Festspielberichterstattung. Ich wünsche dir einen kulturreichen, aber trotzdem und gerade auch deshalb natürlich einen sehr schönen Sommer. Und bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. Alle Berichte rund um die Salzburger Festspiele lesen Sie täglich in der Printzeitung der Salzburger Nachrichten sowie online auf www.sn.at/salzburger-festspiele. Die Podcast-Folgen vom letzten Jahr zum SN-Festspiel-Podcast Jeder Spiele gibt es zum Nachhören auf www.sn.at/podcasts. Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns gerne per Mail an podcast@sn.at. Machen Sie es gut!
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.